Fuels und Energie, der Podcast von N2X. Deutschland hat sich ehrgeizige Klimaziele gesetzt. Dafür brauchen wir neben der Stromwende auch eine Molekülwende. Aber was bedeutet das? Wie soll das funktionieren? Genau das erfahren Sie hier im N2X Podcast Fuels und Energie. Wir sprechen mit den führenden Köpfen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Mein Name ist Alexander von Gersdorf vom N2X Wirtschaftsverband Fuels und Energie und mein heutiger Gast gilt als einer der kritischsten Beobachter der Energiewende. Willkommen, Professor Manuel Frondel vom RWI Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung in Essen.
Hallo.
Herr Frondel, Sie sind gestern nach Berlin gereist, darf ich fragen, auf welchem Wege, woher und mit welchem Verkehrsmittel?
Natürlich mit der Bahn. Ich bin passionierter Bahnfahrer, auch wenn die Bahn es mir ziemlich schwer macht derzeit. Aber das hat unschätzbare Vorteile, gleichzeitig auch noch arbeiten zu können und etwas für die Umwelt zu tun.
Sie beschäftigen sich seit nunmehr 20 Jahren mit der Energiewende in Deutschland. Wo stehen wir?
Ja, gemessen am Strommix, da haben wir ja schon einen Grünstromanteil im Jahr 2023 von über 50% erreicht. Die Politik oder viele aus der Politik fühlen sich bemüßigt, deswegen schon über die zweite Halbzeit der Energiewende zu sprechen. Ich muss allerdings sagen, das ist ein Irrtum. Wir sind bei weitem noch nicht in der zweiten Halbzeit angelangt der Energiewende. Im Gegenteil, wir sind noch relativ am Anfang, vielleicht Mitte der ersten Halbzeit. Das liegt einfach daran, dass dass Strom und die Stromwende nicht alles ist, sondern maßgeblich ist entweder der Endenergieverbrauch beziehungsweise der Primärenergiemix, und die erneuerbaren Energien haben eben bislang im Jahr 2023, glaube ich, waren es knapp 20% Anteil am Primärenergiemix.
Und das bedeutet, dass eben 80% der Energie nicht aus Strom ist, sondern vor allem aus den fossilen Energien, Kohle, Öl und Gas. Richtig. Und das ist das, was wir als nächstes anpacken müssen, richtig?
Ganz genau. Bislang kapriziert sich die Energiewende vornehmlich auf die Stromwende. Die Verkehrswende und die Wärmewende sind noch immer weitgehend ausgeblendet, auch wenn Elektromobilität in den vergangenen Jahren aufgeholt hat.
Da wären wir gleich beim Thema Molekülwende, denn Kohle, Öl und Gas sind ja Moleküle im Gegensatz zu Elektronen beim Strom. Hat die Politik diese Molekülwende bei Kohle, Öl und Gas bisher verschlafen?
Zumindest etwas vernachlässigt im Vergleich zum Strom. Es ist ganz klar, dass wir, was den Verkehrssektor und den Wärmesektor anbetrifft, Nachholbedarf haben. Das zeigt ja die Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz und die Reformierung um das Gebäudeenergiegesetz im vergangenen Jahr hat das ja gezeigt, dass die Politik da auch erkannt hat, es gibt Nachholbedarf. Und dieser Nachholbedarf, den gilt es natürlich jetzt nicht innerhalb eines Jahres oder weniger Jahre aufzuholen, sondern da müssen wir jetzt systematisch ran und da müssen wir systematisch Erdgas, fossiles Erdgas und fossile Brennstoffe, fossiles Öl ersetzen.
Wie machen wir das am besten? Was wäre der schnellste und effizienteste Weg, in diese Molekülwende zu kommen? Also weg vom fossilen Öl, weg vom Gas. Wie machen wir das?
Ja, bislang herrscht die Tendenz vor, dass wir versuchen, mit grünem Strom zu ersetzen, fossiles Erdgas beispielsweise zu ersetzen, dadurch, dass wir mehr Wärmepumpen installieren in Deutschland und diese Wärmepumpen vorzüglicherweise noch mit grünem Strom betreiben. Und im Verkehrssektor wollen wir Elektromobilität voranbringen und auch da Grünstrom einsetzen. Beides ist noch nicht so weit gelungen und wäre auch eine sehr, sehr teure Lösung meines Erachtens. Wir sollten viel mehr versuchen, das fossile Gas und fossiles Öl zu ersetzen durch grüne Brennstoffe, Und genauso für den Industriesektor sehe ich auch großes Potenzial, dass wir viele Dinge kostengünstig importieren, also grüner Ammoniak, grüner Wasserstoff, grünes Methanol, was im Ausland relativ kostengünstig produziert wird, dass dieser Weg des Imports von grünen Energieträgern aus vielen verschiedenen Ländern, das wäre wesentlich kostengünstiger, als immer weiter in Deutschland die erneuerbaren Energien bis zum Exzess auszubauen und dabei die Kosten zu missachten und überschüssigen grünen Strom zu produzieren, mit dem wir nicht wissen, was wir tun sollen.
Sie sagen also, es wäre kostengünstiger, es käme uns kostengünstiger, wenn wir stärker auf die Importe von grünen, flüssigen oder gasförmigen Energien setzen würden, als alle, ich sag mal, Energie darin zu stecken, den Ökostromausbau im eigenen Land voranzutreiben.
Ganz genau. Ich mache vielleicht mal ein Beispiel. Wir erzeugen grünen Strom zum Beispiel mit Windstromanlagen an Land, sagen wir für 7 Cent pro Kilowattstunde. Es gibt in vielen Ländern auf der Welt, die sehr gute Windverhältnisse haben und sehr gute Sonnenverhältnisse haben, da können wir grünen Strom für die Hälfte, für 3,5 Cent pro Kilowattstunde produzieren. Und wenn wir dann immer mehr grünen Strom produzieren, zum Beispiel mit Wind oder Sonne, für 7 Cent und den aber nicht an die Nachfrage bringen, sondern den müssen wir dann als grünen Wasserstoff speichern, dann gehen dabei 50% der Energie verloren. Und das bedeutet, dass der grüne Wasserstoff, den wir in Deutschland dann mit grünem Strom produzieren, 14 Cent pro Kilowattstunde mindestens kostet. Im Ausland gilt natürlich das Gleiche. Wenn wir im Ausland grünen Strom speichern, in grünen Wasserstoff, gehen auch 50% der Energie verloren. Aber 3,5 Cent im Ausland mal 2 bedeutet eben 7 Cent. Und dann haben wir eine Kostendifferenz. Heimischer grüner Wasserstoff produziert mit 14 Cent pro Kilowattstunde und aus dem Ausland importierter grüner Wasserstoff von 7 Cent pro Kilowattstunde. Und das zeigt, wie wichtig es wäre, dass wir kostengünstig grünen Wasserstoff importieren und die Derivate daraus, statt immer mehr Grünstrom selbst zu produzieren. Und weil es keine Nachfrage dafür gibt in Deutschland und auch nicht in Europa insgesamt, müssen wir den zwangsweise aus Verlegenheit als grünen Wasserstoff speichern. Und das ist eben eine sehr, sehr teure Variante.
Hier gleich nachgehakt, was meinen Sie mit keine Nachfrage? Ich dachte, die Nachfrage nach grüner Energie ist doch ganz besonders hoch, weil wir unsere Klimaziele erreichen müssen und wollen.
Ja, das ist natürlich bis zu einem gewissen Grade berechtigt. Aber ich will mal ein Beispiel machen. Wir haben mittlerweile haben wir schon 160 Gigawatt an erneuerbaren Kapazitäten, Photovoltaikkapazitäten, Windkraft an Land, Biomasse und so weiter. Und wir haben aber eine maximale Nachfrage im Winter von 70 Gigawatt. Wenn wir Treibhausgasneutralität erreichen wollen, 2045, sagt der Netzentwicklungsplan, dann brauchen wir vielleicht 700 Gigawatt an erneuerbaren Kapazitäten. Das heißt, wir würden 700 Gigawatt Kapazitäten installieren, bräuchten aber im Winter maximal 70 Gigawatt. Also wir hätten das Zehnfache an Überkapazitäten. Ich glaube, man muss kein Energieökonom sein, um zu zeigen, wie ineffizient das wäre, wenn wir diesen Weg tatsächlich so gehen würden. Statt eben 700 Gigawatt an erneuerbaren Kapazitäten in Deutschland zu installieren, wäre es wesentlich kostengünstiger, wenn wir stattdessen viel mehr an grünem Strom und an grünen Molekülen aus dem Ausland importieren würden.
Ganz kurz nachgefragt, Netzentwicklungsplan, das ist von der Bundesnetzagentur oder von der Bundesregierung?
Der Netzentwicklungsplan wird von den großen, vier großen Übertragungsnetzbetreibern im Auftrag der Bundesregierung entwickelt ist also im Grunde ein Instrument, um die Energiewende voranzubringen.
Sie erwähnten grünen Wasserstoff, auch Import von Ammoniak und Methanol. Jetzt ist nicht jeder unserer Hörer ein Chemiker. Das sind also aus Wind- und Sonnenstrom gewonnene Energien, die dann auch nach Europa quasi gebracht werden können per Pipeline oder per Schiff und dann hier in der Industrie verwendet werden können anstelle von Gas und Öl und Kohle. Kann man das so zusammenfassen?
Genau, genau. Statt dass wir beispielsweise fossiles Erdgas zum Heizen benutzen, könnte man im Extremfall auch grünes Erdgas oder grüner Wasserstoff zum Heizen benutzen.
Befürchten Sie ein schleichendes Abwandern der energieintensiven Industrie, wenn der erwünschte grüne Strom in anderen Weltregionen deutlich günstiger zu haben ist? Er muss ja nicht der grüne Strom in Form von flüssiger Energie, grüner Wasserstoff nach Deutschland gebracht werden. Die Industrie kann ja auch dort in diesen Ländern, Nordafrika, Südamerika, aufgebaut werden.
Genau, diese Gefahr besteht durchaus, dass ganze Wertschöpfungsketten in andere Länder abwandern. Meine große Hoffnung ist doch aber, dass wir große Teile der Wertschöpfung hier in Deutschland behalten, dadurch, dass wir grüne Energieträger importieren und eben zum Beispiel statt Ammoniak hier in Deutschland in großem Maße weiter zu produzieren, diesen Ammoniak in grüner Form importieren und trotzdem die danach folgende Wertschöpfungskette erhalten.
Was empfehlen Sie der Bundesregierung? Wie kann sie diesen Prozess der grünen Importe, der Importe von grünem Wasserstoff oder Ammoniak voranbringen? Muss sie Partnerschaftsabkommen mit Ländern aus aller Welt schließen? Ist das eine Aufgabe der EU? Was muss unsere Regierung hier tun?
Wenn wir bereits 2035beispielsweise die neu zu bauenden Erdgaskraftwerke mit grünem Wasserstoff betreiben wollen, dann muss bis dahin die ganze Infrastruktur, sodass der Wasserstoff auch zu den Erdgaskraftwerken fließen kann, müssen gebaut werden, die ganzen Leitungen müssen gebaut werden. Da wir selbst in Deutschland, da sind sich die Experten einig, nur einen Bruchteil des grünen Wasserstoffes überhaupt, den wir benötigen, produzieren könnten, müssen wir importieren und wir müssen Importbeziehungen eingehen, also Energiepartnerschaften mit ganz, ganz vielen Ländern im Sonnengürtel der Erde, die sind ganz wichtig. Das ist aber auch eine Hoffnung von mir, dass wir Klimaschutz gleichzeitig betreiben unter dem Aspekt auch der Entwicklungshilfe und der Entwicklungszusammenarbeit. Und das finde ich eine Idealkombination, wenn wir beispielsweise Partnerschaften mit afrikanischen Ländern eingehen, denen wir gleichzeitig helfen, nicht nur selbst Klimaschutz zu betreiben, sondern auch deren wirtschaftliche Prosperität wir fördern.
Ja, vielen Dank. Für Sie geht es jetzt wieder zurück an Rhein und Ruhr. War denn Ihre Hinfahrt mit dem Zug nicht nur klimafreundlich, sondern auch pünktlich?
Sie war sogar ausnahmsweise pünktlich.
Dann wünsche ich Ihnen das auch für die Rückfahrt und vielen Dank, Herr Professor Frontl.
Fuels und Energie, der Podcast von N2X.